Kontext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klartext HR. Heute habe ich mir Amelie Stegmüller mit hier ins Mikrofon geholt und wir sprechen zum hochaktuellen Thema Corporate Political Responsibility. Was bedeutet das für HR? Guten Morgen, liebe Amelie. Schön, dass du da bist. Magst du dich uns gerne mal selbst vorstellen, bitte?
Guten Morgen, Stefan. Hallo, sehr gerne. Ich bin Amelie. Ich bin Beraterin bei HR Pepper, beschäftige mich mit ganz vielen Themen rund um HR-Strategie, rund um HR-Transformation und auch mit der Rolle, die HR insgesamt einnehmen kann, um Unternehmen voranzubringen. Und ich glaube, auch spannend für die persönliche Vorstellung ist, dass ich vor nicht allzu langer Zeit nach Potsdam umgezogen bin. In die Potsdamer Zeil 14467, in der auch die Villa am Lennetsee steht. In der jüngst das Treffen der AfD stattgefunden hat.
Oh ja, genau. Und das war im Prinzip auch, man kann so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, ein Ansatzpunkt, dass wir in meiner anderen beruflichen Rolle hier zusammen gearbeitet haben, ins Gespräch gekommen sind und sofort gemerkt haben, da passiert gerade etwas mit großer Auswirkung auf HR. Und du hast diesem Kind auch einen Namen gegeben. Wir haben das dann als in den Titel mit reingenommen, Corporate Political Responsibility. Klingt ein bisschen sperrig. Magst du kurz sagen, was dieses CPR abgekürzt denn so bedeutet?
Die Frage ist ja grundsätzlich spannend, ne? Was ist überhaupt politisch? Corporate Political Responsibility zielt ein bisschen darauf ab. Der Begriff ist seit ein paar Jahren geprägt worden von Johannes Brunnen. Und die Idee dahinter ist, dass Unternehmen sowieso politisch sind. Ne? Die sind Steuerzahler, sind irgendwie Arbeitgeber, teilweise sind sie in der Lobbyarbeit tätig, haben Tarifverträge. Und der Responsibility-Aspekt zahlt da eigentlich darauf ein, zu fragen, okay, Unternehmen sind per se sowieso irgendwie politisch. Wie können Sie dieses Politische bewusst einsetzen für unser Gemeinwohl und für unsere Demokratie und nicht einfach nur zum reinen Selbstzweck oder um Ihren Financial Gain irgendwie zu maximieren?
Man kennt das und da werden viele auch dann sagen, ja, ich kenne CSR, also die Corporate Social Responsibility. Das heißt, das ist im Prinzip wie Bruder-Schwester, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das eine ist mit Blick auf Social, aber auch im Corporate Political ist natürlich ganz viel Social, viel Menschlichkeit drin. Ne? Und du hast gerade das verknüpft mit deiner eigenen Vorstellung, deinem Wohnort, aber vermutlich gibt es da noch einen tieferen Bezug, warum du gerade mit diesem Thema so aktiv auch in deiner beruflichen Rolle beschäftigt bist.
Ja, definitiv. Weil jetzt genau der Punkt ist, wo viele Unternehmen, wo viele HR-Abteilungen dastehen. Wir haben ja auch kurz drüber gesprochen, die Rolle von HR ist schon Ewigkeiten in der Diskussion, muss aktiverer Player werden, in der Transformation muss proaktiver sein, mehr gestalten, weniger verwalten und so weiter und so fort. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir es wieder so stark gemerkt, ne, die CEOs, die Marketingabteilung, die Brandingabteilung, die sind schnell, die reagieren, die kommen mit Statements auf LinkedIn und hier und für Rechtsstaat und für Demokratie. Und die HR-Abteilungen, ne, stehen wieder da und man fragt sich, gut, ziehen die jetzt noch nach? Passiert jetzt noch was? Wird das übersetzt in irgendeine Art von interner Diskurs, Aktivitäten? Und natürlich kann man die Frage stellen, muss HR das machen, muss wer anders das machen? Aber wenn man diese Rolle von HR als Gestalter von Transformationen und ernst nimmt, ne, wäre eigentlich jetzt der Moment für HR, um zu handeln. Und das treibt uns total um, weil alle fragen, naja, aber was dürfen wir denn machen? So, was geht denn? Was geht nicht?
Ich denke, dass das vor ein paar Jahren noch gar nicht so groß die Diskussion gewesen wäre, weil du hattest ja, ich sag mal, sprachliche Organe des Unternehmens, ne? Da ist Marketing, da ist externe Kommunikation, PR, Pressebereich und so weiter. Und in den letzten Jahren, auch mit dem Thema Employer Branding, kam ja relativ stark HR auch in so eine Kommunikationsrolle mit rein. Ne? Und ich glaube, wenn du das jetzt mal so zusammen oder wenn man das zusammenführt, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ist dieser Kommunikationsstrang rund um Employer Branding, Corporate, Influencer und Co., ist da Sprachlosigkeit angesetzt oder muss man da irgendwie im Zusammenspiel mit anderen Kommunikatoren Verantwortung übernehmen, ne?
Ich glaube, diese Verantwortungsübernahme findet jetzt schon statt. Wir sehen das auf LinkedIn ganz stark. Ich glaube, diese Flanke funktioniert irgendwie. Die Flanke, die wir eher betrachten und wo ich das Gefühl habe, da ist gerade Sprachlosigkeit, ist das zu übersetzen, ne, in zum Beispiel in andere Führungsebenen. Dass ein CEO, ja, sich irgendwie hinstellt und sagt, ja, hier, großes Thema und hat irgendwie ein ganzes Team, die ihm oder ihr einen Text schreibt, das ist das eine. Ne, aber wie werden denn jetzt Führungskräfte auf mittlerer Ebene, auf Team-Ebene zum Beispiel dabei unterstützt, sich zu äußern gegenüber ihrem Team? Na, weil die stehen vielleicht da und denken, ja, das ist toll, wenn irgendeine CEO 10 Ebenen über mir was auf LinkedIn gepostet hat. Heißt das jetzt, dass ich auch was sagen darf? Und wenn ja, was? Und wie?
Also du hast ja das Thema LinkedIn gerade adressiert. Was mir aufgefallen ist, zumindest in meinem Feed, wurde ja schon noch eher kritisiert, dass da zu wenig Statements da sind, dass die Unternehmen schweigen. Ne? Ich glaube, es war jetzt irgendein auch ein ganz großes Magazin, dass das Schweigen der DAX-CEOs angeprangert hat. Jetzt muss man sagen, okay, es gibt jetzt diesen Begriff Corporate Political Responsibility. Das heißt, irgendwo ist eine Verantwortung da. Jetzt ist es aber, wenn man sich äußert, natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben ja eine leider auch zunehmend gespaltene und vor allem politisch gespaltene Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite eine Tendenz, in der Menschen, die eigentlich stark in der Mitte wählen, Tendenzen entwickeln, die zu sehr in Richtung rechts gehen. Und auf der anderen Seite eine große Menge, die jetzt gerade ja auch mit den ganzen Demonstrationen aufsteht. Und das zeigt ja diese Zerrissenheit. Ist es jetzt nicht trotz aller Corporate Political Responsibility vielleicht auch, ich nenne es jetzt bewusst provokativ, ein bewusster Schachzug, erstmal lieber nicht nach vorne zu gehen, weil man ja eben vielleicht gar nicht einschätzen kann, wie es in der eigenen Organisation aussieht, weil entweder verliere ich da, sage ich mal, einen Größenanteil von 15-30%, je nach Region, wo wir hingehen, Wählerinteresse, wo man sagt, oh, das mit diesem Statement positioniere ich mich jetzt gegen einen Teil der Belegschaft. Oder umgekehrt, wenn ich es nicht tue, werde ich angefeindet vielleicht von 60-80% der Belegschaft und sage, was ist das denn jetzt? Also sollen tatsächlich Unternehmen überhaupt politisch sein? Weil wenn das nicht so wäre, dann stellt sich die Frage, wie es nach unten quasi gäbe, diese Kommunikationsverantwortung, da würde sich die ja nicht stellen. Deswegen frage ich erstmal an der Stelle nach. Ne?
Ja, es gibt ja das berühmte Toleranzparadox, ne? Dass wenn man Intoleranz gegenüber tolerant ist und die passieren lässt, dass die Intoleranz dann immer weiter wächst. Weshalb man gegenüber Intoleranz intolerant sein muss. Ne? Das irgendwie erstmal von der Grundlogik. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für Unternehmen. Ne? Also wenn ich jetzt zulasse oder mich nicht positioniere als Geschäftsführung und auch als Unternehmen insgesamt, ne, dann gebe ich denen Raum, die ja jetzt schon offen intolerant sind gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund zum Beispiel oder gegenüber ausländischen Beschäftigten. Und dadurch kann diese Intoleranz immer weiter wachsen. Und was diese Intoleranz macht, und deshalb wird es auch sehr schnell ein sehr spannendes Thema für Unternehmen und auch für HR-Bereiche, ist natürlich reduziert sie die psychologische Sicherheit, die in der Organisation herrscht. Wenn Intoleranz wächst und ich immer weniger sagen kann, was ich denke, und zwar auf beiden Seiten, ne, und man muss auch dazu sagen, dass die right-leaning irgendwie People ja weniger Sorge haben zu sagen, was sie denken. Es sind ja eher die Leute, ne, die dann denken, oh, ich habe keinen Bock auf die Diskussion jetzt. Und eigentlich denke ich nicht, dass die Ausländer alle scheiße sind, aber ich sag das jetzt nicht, weil ich will gar nicht drüber sprechen. So, und dann wird weniger gesprochen, dann wird weniger über Arbeit gesprochen, dann wird weniger kollaboriert. Und das sind alles Grundvoraussetzungen, von denen wir wissen, aus ganz vielen Jahren von Forschung und Studien, dass sie wichtig sind für Produktivität, für Leistung, für Innovation und für das, was am Ende dem Unternehmen Geld einbringt. Das heißt, es ist ein akutes finanzielles Risiko.
Würdest du dann sagen, Unternehmen, die jetzt eher nicht politisch sich äußern, aber auf ihre Werte eingehen, was das Thema Vielfalt angeht, was vielleicht auch den Zusammenhang zwischen wir sind auf Migration angewiesen auf dem Arbeitsmarkt, Stichwort Demografie und Co., dass diese Themen jetzt zu spielen auch schon Corporate Political Responsibility quasi ausfüllt oder braucht es da noch einen mehr aus deiner Sicht?
Nee, definitiv ist das schon politisch. Ne? Weil jetzt zu sagen, ich bin für Vielfalt, da sagt man ja schon, ich bin dagegen, dass diese Vielfalt irgendwie unterdrückt wird. Insofern ist das politisch und das ist politisch genug. Ne? Und es muss auch nicht immer nur Parteipolitik sein. Ne? Also häufig wird ja auch nochmal gedacht irgendwie, ah, jetzt muss ich mich irgendwie für irgendeine Partei positionieren. Nee, Johannes Bohnen hat das, als er diesen Begriff geprägt hat, sehr schön gesagt hat, in dem Klein-Klein muss und sollte man nicht politisch sein. Ich muss mich nicht bei jeder politischen Äußerung positionieren als Unternehmen. Aber im Grundsätzlichen, da gilt es jetzt politisch Flagge zu zeigen. Und das heißt nicht für eine bestimmte Partei oder gegen eine Partei, und das kann das heißen, muss aber nicht, sondern vor allem für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für Vielfalt.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich mal auf den nächsten Punkt ein, den du ja schon auch angesprochen hast. Was können denn jetzt die HR-Verantwortlichen tun, um da entsprechend mitzuspielen? Was wäre ihre Rolle und wie kann sie unterstützt werden?
Ich glaube, es gibt mehrere Achsen, in die man hier reinspielen kann. Ne? Das sehr häufig wird ja immer auf die Führungskräfte geschaut und ich glaube auch in diesem Fall ist es leider für die armen Führungskräfte, die ja eh schon die eierlegende Wollmilchsau sein müssen, auch hier wieder eine Frage, ne? Das ist natürlich der direkteste Weg jetzt von HR, einmal zu gucken, okay, wie ist denn die Stimmung überhaupt in den Teams, ne? Einmal irgendwie rauszuführen und nicht, ne, Beispiel Böttcher AG, jetzt die große Umfrage zu starten, wen würdest du morgen wählen, sondern wirklich einfach zu überlegen, okay, wie kriegen wir denn gerade ein Stimmungsbild? Ne, sei es, ne, indem wir mit den Führungskräften mal sprechen, sei es, indem wir BusinesspartnerInnen dafür sensibilisieren, jetzt mit ihren Führungskräften ins Gespräch zu gehen. Das kann ja schon mal ein erster Schritt sein, einfach mal reinzuhorchen und zu fragen, wie geht's euch eigentlich gerade? Was ist bei euch gerade los? Und welche Themen beschäftigen euch als Team gerade? Und dann kann es natürlich sein, dass zurückkommt, bei uns im Team ist alles fein, alle total glücklich, demokratisch, kein Thema, ne? Aber vielleicht kommt auch zurück, nee, hey, tatsächlich haben wir hier irgendwie ein paar Konflikte im Team und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.
Aber ich sag mal, jetzt generell gesprochen, sollten die Unternehmen ja und insbesondere die Führungskräfte schon immer regelmäßig ein Ohr dran haben und da haben wir auch ganz viel darüber diskutiert und auch Podcasts gemacht, wie kann ich das in der Remote-Situation auch tun, weil da ist es ja vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, dass Menschen sich abkapseln ja, oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall radikalisieren und irgendwie so gegen die Werte des Unternehmens unterwegs sind. Die Frage ist, ist man da nicht zu sehr reaktiv schon unterwegs, ne? Wenn man mal so fragt und dann kommt es ja erstmal drauf an, wenn ich eine Kultur habe, in der man über alles reden kann, wenn die Führungskraft kommt und sagt, wie geht's euch, dann lege ich meine privaten Probleme hin, ich lege meine Ängste hin wegen des Krieges und das ist toll, aber ich glaube, dass in den allermeisten Unternehmen so dieses Grundvertrauen und diese Themen gar nicht mehr so auf die Agenda kommen, ja. Da wird man, wenn so eine Frage kommt, wie geht's euch, was beschäftigt euch, vermutlich ganz viel Fachlichkeit kommt, ne? Na, ja. Dem Motto, zu wenig Ressourcen, überarbeitet Budget. Ich sag mal, die ganzen Klassiker. Wie schafft man denn jetzt den Switch hin zu diesem Thema Politik oder Gefühle gegenüber der politischen Entwicklung, ohne es so radikal zu machen, dass man Geld dafür gibt, wenn man sich dazu äußert, wie man wählt? Ja, das war ja, ist ja so ein Extrembeispiel.
Schwierig, ne? Weil häufig passieren diese Sachen ja auch im Kleinen. Und ich glaube, ne, und das ist das, wo, glaube ich, die meisten jetzt auch wirklich vor dieser Herausforderung stehen. Ne? Also irgendwie Beispiel, man sitzt in der Kantine und jemand äußert sich und na, es geht irgendwie um Krawalle rund um Silvester, kriegt man jetzt in Berlin immer mit und jemand sagt, ja, Schießbefehl oder sowas. Ne? Und das sind ja wirklich Sachen, die man hört, die auch ich irgendwie in meiner Vergangenheit, ich habe lange in der Hotellerie gearbeitet, einfach gehört habe. Und dann ist einfach die Frage so, was passiert jetzt damit? Wenn ich als Unternehmen mich nicht ganz klar positioniere und eine Kultur habe, in der jetzt mutig irgendjemand sagt, das ist Unsinn und das ist Hetze und das ist einfach verboten und nicht das, wofür wir stehen, ja, dann kann irgendwie im Kleinen, ne, irgendwie kann man anfangen, nicht mehr zu schweigen, aber diese Kultur zu entwickeln, das ist halt die große Herausforderung. Und ich glaube, ne, diese Herausforderung haben HR-Bereiche ja nicht nur seit gestern. Also, und das ist das, was das gerade so schwierig macht, ist, dass die Probleme sind genau die gleichen. Ne? Irgendwie, wie kriege ich eine bessere Teamkultur hin? Wie kriege ich eine höhere psychologische Sicherheit hin? Es ist nur einfach noch viel dringender geworden. Und deshalb sind die Tipps für HR, die man jetzt geben kann, vielleicht auch einfach die gleichen. Ne? Nur es ist noch viel dringender geworden.
Ja, aber jetzt habt ihr natürlich, dieser Begriff besteht ja, ne? Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, laufen da eine ganze Reihe Initiativen, auch um HR sprachfähiger zu machen. Vielleicht lass uns das nochmal ein bisschen konkretisieren, was genau jetzt mit Blick auf CPR und nicht allgemein HR wäre denn jetzt ein Ansatzpunkt, den du ihr oder, sag mal, Aktivisten jetzt mitgeben würden, damit HR entsprechend sich da beteiligen kann.
Ich glaube, also das Erste, was ich vorschlagen würde, wäre tatsächlich einmal so ein bisschen zu gucken, wie kann man die Mitarbeitenden, die Belegschaft bilden. Ne? Also wie kann ich jetzt kurzfristig sicherstellen, dass Wissen in der Belegschaft da ist. Einerseits dazu, was ist vielleicht irgendwie Rassismus, wie äußert sich das? Ganz konkret wären so Sachen wie Bias-Trainings, die manche Unternehmen ja schon haben, aber die eher so als Goodie gelten. Aber das könnte man ziemlich akut nochmal reinbringen. Ne? Wenn du jetzt gerade in Einstellungsprozessen bist, wenn du jetzt gerade in Performance-Management-Prozessen bist, was weiß man denn über Biases in der Bewertung von Performance oder in der Bewertung von KandidatInnen? Das ist was, das ist irgendwie ganz konkret. Erster Schritt, einmal nochmal hier irgendwie Bildung dazu hochzuziehen.
Okay.
Das zweite ist, auch nochmal zum Thema Bildung, ist, dass wir auch aus sehr viel Forschung, und da gibt es auch ein sehr gutes Buch von Dana Buchzig, wissen, dass dieses Faktenbingo gar nicht so gut funktioniert. Ne? Also jemand kommt und sagt, oh, ist alles scheiße, und dann komme ich, ja, aber diese Zahl sagt und diese Zahl sagt und diese Zahl sagt.
Ja.
Ne? Sondern dass es viel wichtiger ist, zum Beispiel emotional mit den Leuten zu verbinden. Ne? Und auch da könnte es zum Beispiel einfach mal helfen zu sagen, okay, es gibt irgendwie ein Pool an Workshop-Formaten oder es gibt ein Pool an, ich weiß nicht, Transformation Consultants, die manche Teams haben, ne? Und dann geht man in die Teams rein und spricht wirklich über diese Themen mit geschulten Personen. Ne? Und das ist wieder zwei konkrete Anhaltspunkte. Ich bilde aus, ich verteile Wissen. Ne? Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, es könnten teilweise sogar Pflichtschulungen sein. Ne? Oder es könnte auch eine Policy sein. Ich mache eine Pflichtschulung zu Rassismus und dann ist da eine Checkbox und da steht drin, ich habe gelesen, dass Rassismus in diesem Unternehmen keinen Platz findet. Und dann drücke ich da rein und dann habe ich das bestätigt. Und wen das schon so triggert, dass er es nicht machen möchte, ist vielleicht sowieso nicht der Arbeitnehmer, den man haben möchte.
Jetzt adressierst du vermutlich größere Unternehmen, ne? Wenn du sagst, manche haben Transformation Consultants, da reden wir eigentlich ja schon über eine ganz kleine Schicht von Unternehmen, von Konzernen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dort, wo man vielleicht auch sehr stark in der Produktion tätig ist, ne? Wo man ungelernte Kräfte auch einsetzt, ja, und das alles an sich sehr gut funktioniert, ist dieses Thema, was du gerade sagst, Bildung damit reinbringen oder du redest von digitaler Kommunikation, oftmals ist das ja alles gar nicht möglich, ja, weil es gibt dann kein Intranet, wo die da immer dann dort sitzen und sagen, oh, heute Startseitenmeldung triggert mich, ja, sondern die haben natürlich Jobs, sind vielleicht auch deskless in dem Sinn. Ja. Was wäre denn da der Ansatzpunkt für dich, um da auch eine HR-Abteilung sprachfähig zu machen?
Da würde ich tatsächlich auch wieder weniger über HR-Abteilungen nachdenken, sondern wirklich zu gucken, was sind irgendwie MultiplikatorInnen und wer sitzt da in der Fläche. Und da irgendwie so eine MultiplikatorInnen-Arbeit zu machen, zu gucken oder einmal zu versuchen rauszufinden, gut, wer sind denn SprachführerInnen in diesen Produktionsflächen. Das sind ja manchmal gar keine Führungskräfte, sondern einfach Leute, die von den Teams anerkannt sind. Und dann zu gucken, wie kann ich mit Multiplikatoren arbeiten. Was ich in einem großen Produktionsunternehmen gesehen habe, das bei uns Kunde ist, ist, die haben tatsächlich zu einem anderen Thema, aber eine kleine Serie gedreht. Also die haben wirklich eine Fernsehserie produziert. Das war wieder ein großes Unternehmen, klar, aber das konnten sich die Mitarbeitenden auf dem Handy anschauen. Da ging es um ein relevantes Thema für diesen Betrieb. Und dann war das wirklich einfach so aufgearbeitet. Das kostet Geld. Das hat bei denen aber richtig einen Unterschied gemacht.
Ja. Und jetzt hast du gesagt, man muss die Meinungs- und Sprachführer identifizieren. Jetzt kann es aber natürlich ja so auch sein, dass gerade diejenigen sind, die, sage ich mal, vielleicht, Personaler haben sie es früher als toxisch bezeichnet, die dann Verhalten reinbringen, die gerade sozusagen Störer sind. Muss man nicht auch generell an den, ich sage jetzt mal, Kommunikations-Konflikt-Lösungskompetenzen von HR ran und sagen, ja, das ist jetzt mal eine ganz andere Nummer. Ja, da fliegt uns jetzt nicht nur eine Gesellschaft irgendwie um die Ohren, sondern es wird auch unser Unternehmen tangieren, weil wir Abbild dieser Gesellschaft sind im Kleinen, ja. Sind wir da als HR schon ausreichend vorbereitet, ja, was unsere Skills angeht? Oder sagen wir, wir haben gar keine Zeit zu kommunizieren und auf sowas einzulassen, weil das Tagesgeschäft ja drängt. So sehe ich viele HR-Abteilungen im Markt gerade, ne? Was ist denn da jetzt der Lösungsansatz?
Also, wenn das Problem ist, zu wenige Ressourcen, dann ist die Antwort nicht immer mehr Ressourcen, aber in manchen Fällen tatsächlich, ne, also gerade sowas wie arbeitsrechtliches Know-how kriege ich in fast allen Unternehmen mit, ist einfach zu wenig da. Es wird immer, also oft an Externe gegeben oder es gibt einen Arbeitsrechtler, eine Arbeitsrechtlerin, die total überlastet sind. Und gerade auch das Prüfen von Vorfällen, ne, also es ist mehr, ne, es ist einmal, kriege ich das überhaupt mit? Ne, wenn das ein Riesenproduktionsteam ist, das meldet ja niemand, wenn da gehetzt wird, wenn alle hetzen. Ne? Wer soll denn da sagen, oh, so, ne? Genau, also ich muss das irgendwie erstmal mitkriegen, ne, das mache ich vielleicht über Multiplikatoren, das mache ich, ne, darüber, dass ich immer wieder versuche, irgendwie reinzugeben, auch irgendwie ein Unrechtsbewusstsein zu diesen Themen bei bestimmten Personen. So, und dann, ne, brauche ich irgendwie Ressourcen in HR oder auch bei Führungskräften, um auch erstmal zu prüfen, okay, was ist passiert? Und dann einmal zu differenzieren, war das einfach ein demokratischer Diskurs? Ne? Mhm. War man sich uneinig, ob die Ampel jetzt das richtig macht oder das falsch? Mhm. Ne? Oder war es Hetze? Und unabhängig davon, ob ich in diesem Unternehmen oder in jenem Unternehmen bin, ist es relativ viel an Hetze etc. ist einfach verboten, unabhängig von irgendwelchen Guidelines. Ja. Ne? Und dann kann und muss es auch strafrechtlich belangt werden. Und dann ist man vielleicht den einen oder anderen Rädelsführer halt auch mal los.
Okay, das heißt jetzt im Prinzip für HR aufgewacht, es passiert hier was, schaut genau hin, es gibt Möglichkeiten, sich einzumischen und wir werden ja diesen Podcast flankieren mit einem ausführlichen Artikel und eine kleinen Serie, wo wir auch nochmal wirklich handfeste Tipps mit reingeben. Ich glaube, so als Teaser, liebe Amelie, war das schon mal wirklich sehr gut. Ich freue mich, dass du da warst, sag ganz herzlichen Dank und bin gespannt, was sich so auch in unserem Diskurs auf unseren medialen Beitrag und die Beiträge dann entwickeln wird.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.